Stell dir vor, du bekommst die Möglichkeit, deine und die Zukunft des Landes mitzugestalten. Und du lässt diese Chance einfach ungenutzt. Und genau das passiert nämlich, wenn du nicht wählen gehst, wenn du deine Stimme einfach nicht einsetzt. Deine Stimme zählt, jede Stimme zählt. Jede Stimme zählt, um mitzubestimmen, wer unser Land lenken wird, wer seine Werte, seine Ideale, seine politischen Überzeugungen einbringen kann. Und wenn du deine Stimme nicht abgibst, dann lässt du diese Chance einfach so verstreichen und andere entscheiden für dich. Demokratie lebt von dir, von deiner Stimme. Denn jede Stimme zählt.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo Leute. Bevor ihr gleich den Podcast hören werdet, den ich zusammen mit Pit Kotschalk aufgenommen habe und mit ihm über Borussia Dortmund und auch natürlich über das Gipfeltreffen vom Wochenende Bayer Leverkusen gegen Bayern München sprechen werde, habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis für euch. Oder besser gesagt eine Bitte. Am Sonntag, am kommenden Sonntag finden die Bundestagswahlen statt und es ist extrem wichtig, dass ihr wählen geht. Und zwar wählt eine Partei, die auf den Grundfesten unseres Grundgesetzes steht, die für unsere Vielfalt und auch für unsere Meinungsfreiheit steht, die sich nicht zu radikalen Handlangern anderer Mächte macht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wählen geht, auch wenn es euch total nervt, schon wieder wählen zu gehen und dass das sicherlich alles gerade sehr, sehr schwer ist. Aber es ist sehr wichtig. Ich danke euch und nun viel, viel Spaß mit Plattsport.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir haben am Wochenende den neuen Klassiko gesehen, wir haben das neue Gigantenduell gesehen, Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Das war so viel Vorgeschichte und auch ein bisschen Nachgeschichte und während des Spiels gab es auch eine Menge zu beobachten. Wundersame Dinge sind da in Leverkusen passiert. Und über dieses Thema möchte ich heute unter anderem über dieses Thema mit Pit Kotschalk sprechen. Hallo Pit.
Moin, hi Martin.
Wie geht's dir?
Meistens gut, ja. Hab keine Tore gesehen beim Neo Classico, aber weil ich guten Fußball gesehen habe, war ich ein bisschen versöhnt und versuche jetzt bei dir nicht dem Namen gerecht zu werden, bei Plattsport Platte Tüten loszuwerden, sondern wir da ordentlich drauf eingehen. Genau.
Also bevor wir darüber sprechen, haben wir nämlich noch ein anderes Thema, über das wir ganz kurz nochmal sprechen müssen, meiner Meinung nach. Das ist das BVB-Dilemma. Also erstmal die Einstiegsfrage, Pit, deiner Meinung nach, woran hakt es eigentlich?
Also wenn ich das so genau wüsste, ich glaube, dann wäre ich der Berater von Borussia Dortmund statt Matthias Sammer. Ich glaube, es gibt nicht die eine Ursache, warum die irgendwie nicht in die Gänge kommen. Das Phänomen, dass nach tollen Spielen eine Art von Absturz dann folgt, ist bekannt seit Jahren. Was neu ist, dass das Gesamtniveau nicht dazu reicht, unter den ersten vier der Bundesliga-Tabelle zu bleiben, sondern der Absturz ins Mittelmaß der Liga. Und wenn man beim VfB Bochum verliert, bei einem Abschiedskandidaten, dann hat man ein ernstes Problem. Und das Problem, wenn ich eine Ursache benennen sollte, ist ziemlich eindeutig. Man hat eine tolle Hierarchie in der Führungsebene, also im Drumherum, aber keine Führungshierarchie auf dem Rasen. Da gibt keiner das Kommando, da ist keiner Ansprechpartner für Schiedsrichter, da ist niemand, der sich aufschwingt, einer Niederlage entgegenzustemmen. Und so plätschert dann der Borussia Dortmund so hin, macht ein tolles Spiel bei Sporting Lissabon, 3:0 unter der Woche in der Champions League und nur wenige Tage später geht man in Bochum unter. Also wenn ich BVB-Fan wäre, ich würde wahnsinnig werden.
Also für mich mutet das ja fast schon pathologisch an, was da passiert. Also ich glaube, in der Psychologie würde man, glaube ich, von einer massiven Verhaltensstörung sprechen, dass man oder eine bipolare Persönlichkeit, die der BVB da präsentiert. Also mich macht das auch wahnsinnig und ehrlich gesagt, ich kann es auch gar nicht mehr hören. Und dass man so am Wochenende dann in den diversen Talkrunden tatsächlich immer wieder das Thema anspricht, es nervt langsam.
Ja, pathologisch würde ja bedeuten, dass da irgendwas Krankhaftes bei den Spielern los wäre. Ja, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, dass die Spieler, wenn man sie so einzeln betrachtet, schon gutes Niveau haben, kein Spitzenniveau. Kein einziger von denen, die dort auf dem Rasen stehen, in Schwarz-Gelb, wird Stammspieler bei Bayern München sein. Was mich mehr irritiert, ist, dass aus diesen Einzelspielern keine Mannschaft wird. Da ist keine homogene Masse. Manchmal ja, in manchen Spielen, aber eben nicht grundsätzlicher Art. Und das ist ja das, was Borussia Dortmund immer stark gemacht hat. Man hat vielleicht nicht die besten Einzelspieler, aber man hat vielleicht die bessere Mannschaft als andere Konkurrenten in der Bundesliga. Und das ist das, was ich da nicht sehe. Das heißt, wenn du nach Ursachenforschung gehst, dann bist du schnell bei der Kaderplanung, dann bist du bei der Trainerarbeit, dann bist du auch vom Charakter einzelner Spieler, ob die wachsen bei Borussia Dortmund oder dahin siechen. Nehmen wir nur mal ein Beispiel, Julian Brandt, seit Jahren dabei, keine Entwicklung, kein irgendwie Status, den man sagt, jawohl, der ist eine solche dominante Figur, obwohl er schon so lange dabei ist und an zentraler Position spielt, dass er sich auch für die Nationalmannschaft aufdrängt, sondern er schwimmt dann irgendwie so mit. Und eine Spitzenmannschaft, die zu viele Leute hat, die so mitschwimmen, das kann nicht funktionieren. Und so sehen jetzt auch die Ergebnisse aus. Und jetzt häufen sich die negativen Ergebnisse so sehr, dass man im Mittelmaß der Bundesliga verschwunden ist, dass Mainz, die haben ja auch nicht die besseren Spieler als Borussia Dortmund, aber die haben die bessere Mannschaft. Und das sieht man eben dann auch in der Tabelle.
Du hast gerade Kaderplanung gesagt. Also da, finde ich, ist schon das erste große Problem. Man hat sich irgendwie zu so einem Verein hin transformiert, der immer wieder gute junge Spieler aus England besorgt und die dann für sehr, sehr, sehr viel Geld dann wahlweise nach Spanien, dann wieder zurück nach England verkauft. Und es sind, glaube ich, bei dem Kader gar nicht mal die Spieler, die da sind, sondern eben die Spieler, die nicht mehr da sind in dem Kader, die man eigentlich bräuchte. Und da frage ich mich, hätte man beim BVB vielleicht auch bei einem Haaland später sagen müssen, den verkaufen wir, und nicht so früh bei einem Bellingham drauf bestehen müssen auf bestehende Verträge, weil ich glaube, bei diesen Spielern gab es ja keine Ausstiegsklausel, oder?
Ja, du hast ja keine Chance, die zu halten, auch ein bisschen länger, sondern die kommen, weil sie sagen, das ist der richtige Zwischenschritt, bevor ich zu einem ganz großen Verein gehe, weil ich spiele Champions League, da ist ein Leistungsanspruch in der Mannschaft und ich empfehle mich für den richtig fetten Vertrag irgendwo anders. Das ist die richtige Bühne. Ne? Das ist so, wie wenn du an der Staatsoper spielen willst, gehst du erstmal vielleicht auf ein kleineres Theater, kleineren Saal, um zu zeigen, was du kannst. Und das Blöde in diesem Geschäft ist, dass eben die Spieler bestimmen, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Sonst würden sie nicht zu Borussia Dortmund gehen, wenn sie das nicht dürften. Darauf hat sich der Borussia Dortmund eingelassen. Das war ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Borussia Dortmund hat damit sehr, sehr viel Geld eingenommen. Ich denke mal an diese 150 Millionen für Dembélé, einen Spieler, den ich überhaupt nicht schätze, weil der wirklich eine Schraube locker hat im Kopf. Ja, aber trotzdem hat er ein großes Geschäft eingebracht, für einen großen Deal für Borussia Dortmund. Und dann kannst du die nicht aufhalten. Das Problem ist, irgendwann ist aber diese Reihe von Dembélé, Bellingham, Sancho, Haaland, ist diese Schnur abgerissen. Aus dieser Kategorie ist gerade keiner in der Mannschaft. Mhm. Sondern man hat jetzt gutes Bundesliga-Niveau geholt, Guirassy für den Sturm. Schlotterbeck hat man irgendwann mal aus Freiburg geholt, dann hast du Groß von der Insel rüber geholt, Sabitzer, nachdem er bei Bayern München gescheitert ist, alles gute Qualität, eben keine sehr gute Qualität, und niemand von denen wird dir das große Geld bringen, sondern man sieht an Niklas Süle, du hast das Geld da sogar verpulvert, ne? Hast viel ausgegeben, damit du das Paket dir leisten kannst, also als du ihn von Bayern München weggelotst hast. Und er als Paket ist immer dicker geworden, aber nicht weniger oder nicht mehr Wert eingebracht. So. Und das ist dann, was dann so fehlt. Wo sind diese jungen Spieler aus der Qualitätskategorie Bellingham, die wachsen und irgendwann die Finanzminister innerhalb des Vereins dann erfreuen, weil sie große Knete bringen. Gittens ist vielleicht der Einzige, aber ist er jetzt, sag mal, in Holland verkaufswert? Mit Sicherheit noch nicht, das kann noch werden. So plätschert halt diese Mannschaft dann irgendwie dann dahin. Sie hat keine Struktur, sie hat kein Versprechen auf Wertzuwachs, hat keinen Trainer lange Zeit gehabt, der aus der Sammlung von Ich-AGs dann eine Mannschaft formt. So, Niko Kovac kann gar nichts dafür, aber der richtige Trainer ist, kann man auch immer nochmal extra diskutieren, aber er kann jetzt für die Situation nichts. Aber er hat schon Vereinsgeschichte geschrieben. Er ist der erste Trainer seit Timo Konietzke 1984, der seine ersten beiden Bundesligaspiele verliert. Aber dafür kann er nichts. Er kann jetzt Trainerhandwerk anbringen. Man wird nicht die Überdinge von ihm erwarten können, aber er wird erstmal wieder versuchen, Struktur reinzubringen. Ob es ihn dann selbst wegspült, wenn er nicht unter die ersten vier kommt, wird man sehen. Nur eine andere Wahl, als mit ihm jetzt den Rest der Saison zu betreiben, das... So ist dann halt jetzt die Situation.
Also du sprichst gerade von Finanzministern. Bei Borussia Dortmund hatte ja die Richtlinienkompetenz bis vor kurzem noch Aki Watzke. Und vielleicht ist da auch die Politik gescheitert, eben immer nur diese jungen Talente zu holen, statt mal auch mit der Potenz, die Borussia Dortmund auch hat. Und das
da würde ich widersprechen. Das ist nicht gescheitert. Das ist völlig falsch. Diese Politik lief ja sehr gut. Sie hat dazu geführt, dass man fast deutscher Meister geworden wäre vor zwei Jahren. Dass man letztes Jahr im Champions-League-Finale war und dass der Verein gesund ist. Der gehört zu den Top 10 in Europa. Das darf man auch nicht vergessen. Man war ständig in der Champions League. Diese Politik ist eben nicht gescheitert. Man ist daran gescheitert, dass man von dieser Politik abgekommen ist, dass man eben keinen neuen Dembélé, Bellingham, Sancho, Holland verpflichtet hat. Das ist der Fehler. Nicht, dass die Politik gescheitert ist, man hat sie nur nicht konsequent fortgesetzt.
Na, ich denke, das genau. Ich denke, ich liege das schon richtig. Also ich denke schon, sie ist gescheitert, weil man hat sich darauf verlassen, dass man immer wieder diese Spieler findet. Aber wir reden ja natürlich jetzt im Nachhinein. Dembélé hat funktioniert, Haaland hat funktioniert, Anno dazu mal Mkhitaryan und Aubameyang, die haben alle funktioniert. Aber auch als die gekommen sind, da hat man zwar einiges an Geld ausgegeben, aber eine Garantie, und das sieht man jetzt auch bei anderen Verpflichtungen, die Borussia Dortmund gemacht hat, ist das ja noch lange nicht. Und jetzt sehen wir erstmal, naja, das ist der falsche Weg. Meiner Meinung nach müsste Borussia Dortmund tatsächlich eben mit der Potenz, die der Verein hat, mit den Mitteln, die der Verein hat, auch mit der Reputation, die der Verein nach außen ausstrahlt, ist ja nicht ohne Grund die Nummer zwei, wenn man über deutsche Vereine im Ausland spricht, und noch nicht Leverkusen, auch wenn sie sportlich jetzt tatsächlich sind. Da hätte man viel mehr auch mal sagen müssen, wir wagen jetzt mal einen größeren Transfer, der uns vielleicht auch tatsächlich ein bisschen auch die Manpower reinbringt. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, so Fantasy-Football, wenn ich mir jetzt einen Strategen kaufen könnte als Borussia Dortmund, würde ich sagen, ich nehme jetzt doch echt nochmal eine Menge Geld in die Hand, bediene mich bei Leverkusen und hole Granit Xhaka. Also einen besseren Charakterspieler, auch mit dem bösen M-Wort, ja, kannst du eigentlich gerade aktuell nicht kriegen. Der hat eine Körpersprache, da prallt jeder von ab. Das ist total beeindruckend.
Ja, klar, wenn du dir das leisten möchtest, kannst du machen. Man hat eben aus der Kategorie dann auf Sabitzer gesetzt, der dann nicht funktioniert. Das ist dann irgendwie auch Lotteriespiel. Man hat Pascal Groß geholt, weil man sagt, er ist ja Nationalspieler geworden, hat Premier League-Erfahrung, könnte einer sein. Dann hat man festgestellt, dass der viel zu langsam ist für das Spiel von Borussia Dortmund. Ne? Klar, das ist, wenn du Managerspiel betreibst, setzt du auf den einen oder auf den anderen, ja. Bei Xhaka hat Leverkusen Glück gehabt. Der kam ja nun auch als Meisterschaftsversager aus England zurück. Ja, da hat er ja auch die Mannschaft nicht zusammengehalten, als sie mit großem Vorsprung in der Premier League geführt hat und hat es nicht zu Ende gebracht. Ja, auch da bist du ja Risiko eingegangen. So. Leverkusen hat, wenn man so will, Glück gehabt, hat die richtige Wahl getroffen. Borussia Dortmund hat die falsche Wahl getroffen. Das kann man so heute sagen. Ich wehre mich nur ein bisschen, dass das jetzt was mit Politik zu tun hat, weil man hat halt, der eine hat auf Rot gegriffen, der andere auf Schwarz gegriffen und dann ist die Lotteriekugel dann beim Roulette ins falsche Loch gefallen.
Ja, sieht aus, als wenn die Kugel auf Zero gegangen ist. Aber
kann auch passieren.
Aber du hast gerade schon über den Trainer gesprochen. Also ich denke auch, jetzt ein Urteil über Niko Kovac zu fällen, ist viel, viel zu früh. Dennoch erinnert mich gerade diese Situation an die Zeit, bevor Jürgen Klopp irgendwann mal beim BVB eingestiegen ist. Da hatten wir auch Trainer, die irgendwo immer ihre Station hatten und dann klappte es nicht. Und das ist gerade so ein fahriges Hin und Her. Man trennt sich von Sahin, was finde ich eine katastrophale Personalie auch schon von Beginn an war, ohne Erfahrung jemanden in so eine Rolle zu bringen. Und jemand, der sich tatsächlich auch in der Rolle schon bewährt hatte, wie Edin Terzic, dann aus populistischen Gründen zu trennen, das habe ich bis heute nicht verstanden.
Terzic wollte nicht mehr.
Der wollte nicht mehr. Okay.
Aus verschiedenen Gründen und so weiter, ja. Weil ihm das Umfeld nicht mehr so zugesagt hat, wie er das wollte. Hat ja auch Spuren hinterlassen die Saison und so, ne? Und ich habe auch mit dem Berater gesprochen von Edin Terzic und er wollte auch nicht mehr. Ne? Darf man nicht vergessen bei der ganzen Diskussion. Mhm. Ne? Nicht, dass man hier was Falsches sagt. Man hätte sich getrennt, ja, dass man dann vielleicht auch ganz froh war, dass man auch direkt einen Ersatzkandidaten schon auf der Bank sitzen hatte bei Terzic, nämlich den Co-Trainer, den hat man direkt zum Cheftrainer gemacht. Das ist das eine. Ja, Borussia Dortmund, ich kann das nachvollziehen, wollte etwas ausprobieren. Da ist ein Dortmunder Junge, Eigengewächs, der kam zurück, weil er was gelernt hat in seinem Beruf in der Türkei, hat internationale Erfahrung als Spieler. Und jetzt gibt man so einem jungen Mann mal eine Chance, so wie Julian Nagelsmann aus dem Nichts als Co-Trainer damals Hoffenheim gerettet hat und hat dann seine wirklich tolle Trainerkarriere gestartet. Da ist man als Borussia Dortmund ein Risiko eingegangen. Das finde ich erstmal so in Ordnung.
Also, ja, aber der Unterschied zwischen Nagelsmann und Sahin finde ich, dass Nagelsmann schon früh als krasses Trainertalent galt. Vielleicht auch, weil er seine Trainerkarriere sehr, sehr früh starten musste. Und Sahin, wo kam der her? Bursaspor oder keine Ahnung. Also ich fand, man hat ja mit der Personalie Sahin von Anfang an auch Terzic geschwächt.
Ja, das kann durchaus sein, aber das mit Nagelsmann, der hat in der Bundesliga auch sofort von 0 auf 100 gestartet, ja, aber halt in Hoffenheim, wo du vielleicht nicht ganz so den medialen Druck hast, aber dafür war die Situation weitaus schwieriger. Hub Stevens hörte von heute auf morgen auf als Cheftrainer, Nagelsmann rückte nach und dann hieß es, rette uns den Verein, ne? So, das als junger Mensch, jünger als wir zwei. Und dann hat er das gut gemacht und hat dann quasi seine Qualifikation über Hoffenheim und RB Leipzig erworben, hat es dann aber auch nicht geschafft, bei Bayern München sich durchzusetzen. Ne? Jetzt feiern wir ihn als Bundestrainer, zu Recht, hat wieder eine Euphorie losgetreten, aber sportlich, will es einmal kurz erwähnt haben, ja, war es das schwächste von 4 Heimturnieren, das Deutschland jemals gespielt hat. Ja. Also wir sind immer mindestens ins Halbfinale gekommen. Mhm. Mit Nagelsmann sind wir im Viertelfinale raus. Und zur Belohnung hat er erstmal einen Rentenvertrag bekommen beim DFB. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich will damit nur sagen, dass Borussia Dortmund mit Nuri Sahin mal ein Risiko eingegangen ist, finde ich erstmal grundsätzlich in Ordnung. Man hätte vielleicht nach einem halben Jahr, schon vor der Winterpause, die Reißleine ziehen sollen. Den Mut hat man nicht gehabt. Dann hätte der neue Trainer die gesamte Vorbereitung im Winter zur Verfügung gehabt, um die Mannschaft für die Rückrunde entsprechend vorzubereiten. Jetzt, wenn jemand wie Niko Kovac während der Rückrunde kommt und findet vor, was er vorfindet, dann braucht er eine gewisse Zeit, um die Dinge zu reparieren. Man verspricht sich von ihm das klassische Trainerhandwerk, das ist ein erfahrener Trainer, er war schon Nationaltrainer, hat große Vereine trainiert, hat auch schon Erfolge gefeiert, er weiß, wie es geht. Was man halt nicht weiß, wie kaputt ist diese Mannschaft? Und wie viel Zeit benötigt sie wieder in Ordnung zu bringen? Und reicht diese Zeit dann auch dazu, sie wieder in den Bereich der ersten 4 Mannschaften, also Qualifikation Champions League, zu bringen? So. Und das waren ja jetzt 2 Spiele von ihm, zu Hause gegen Stuttgart und auswärts in Bochum. Da hat man eigentlich erwarten können, dass er die gewinnt, dann hätte er 6 Punkte mehr, dann hätte er nicht 29, sondern 35 Punkte. Und mit 35 Punkte wärst du auf dem Niveau von Mainz 05. Das heißt, ganz dicht an den Champions League Plätzen dran, dann nämlich nur 2 Punkte hinter RB Leipzig. So hätte es laufen können. Aber die Mannschaft ist offenbar so kaputt, dass eben mit Handauflegen Niko Kovac das auch nicht zu reparieren ist. So. Und die Saison muss man abhaken. Aki Watzke hat auf der Versammlung oder hat in Interviews gesagt, man könnte sich auch 2 Saisons ohne Champions League leisten. Ja, aber wie bezahlt man 2 Jahre ohne Champions League Einnahmen erstens mit der Teilnahme an der Club-WM im Sommer. Ne, da darf ja Borussia Dortmund neben Bayern München teilnehmen und kriegt ganz, ganz viel Geld. Und auch mit Verkäufen von Spielern. Macht das den Kader besser, wenn man ihn abspeckt? Ja, mit Sicherheit nicht. Wenn der Kader so bestückt ist, wie wir es ja schon besprochen haben, eben mit Mittelmaß. Und wenn du dann sagst, ja, mal eine richtige Granate verpflichten, ja, du musst auch die Kohle haben, um Granaten zu verpflichten. Und du musst der Granate auch, und dann wird es ja halt schwierig, auch versprechen, du darfst dich in der Champions League präsentieren, um deinen Marktwert zu erhöhen. Und wenn du das diesen jungen Spielern, die sagen, Dortmund ist meine Zwischenbühne, nicht bieten kannst, dann wird es auch schwieriger, die anzulocken. Das gilt dann für die Supertalente wie auch für die Granaten. Die möchten nicht in der Europa League unbedingt spielen. Ne? Dann müssen die schon sehr viel Liebe zum Verein haben, wenn sie sagen, okay, das eine Jahr nehme ich mal in Kauf. Aber es gibt ja keine Garantie, dass es im zweiten Jahr dann besser wird.
Na, erstmal muss der BVB schauen, dass er es in die Conference League schafft, bevor man.
Axel, ist genau richtig, was du sagst.
Ja. Also ich glaube, mit dem Abstieg wird der BVB nichts zu tun haben. Ach Gott, dafür ist das dahinter einfach viel zu schwach und zu schlecht. Kurze Anmerkung noch zu Bochum. Da haben ja auch andere Federn gelassen. Also Vereine wie RB Leipzig oder auch letztes Jahr Bayern München. Da kann man auch mal verlieren. Das Heimspiel gegen Stuttgart kannst du auch mal verlieren. Insofern, es ist eine Ergebniskrise.
Nein, es ist eine richtige Krise. Es ist keine Ergebniskrise. Ergebniskrise sagt man immer, wenn man sagt, alles ist super, wir haben nur nicht Resultate. Nein, die Mannschaft ist gerade nicht in Ordnung. Die ist kaputt. Da fehlt es auch an Charakter. Und das kannst du an Kleinigkeiten sehen. Da verlieren sie in Bochum. Du sagst, kann ja passieren. Ja, warum gehen die Spieler denn nicht raus und erklären das den Leuten, also sprich in Interviews, warum etwas nicht funktioniert hat? Nee, das muss Niko Kovac übernehmen, weil er weiß, er hat damit nichts zu tun. Das ist aber ein Stück Charakterfrage, dass du sagst, ja, ich stehe dazu, dass wir scheiße gespielt haben und ich stehe auch Rede und Antwort. Geh an das Pult und lass mich auch grillen gerne von den Interviewen bei Sky, ja, dafür, dass man eine Grütze gespielt hat. Und wenn man das nicht tut, dann will man sich verstecken, dann fühlt man sich ungerecht behandelt. Oh, das lässt Rückschlüsse auf das Gefüge in der Mannschaft zu, dass man sich eben versteckt vor der ehrlichen Kritik. Und das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Kritikfähigkeit. Man hört immer wieder Matthias Sammer, Nichtverfassung der Mannschaft, ja. Man kann es sich dann einfach, um es auf den alten Trainer zu schieben. Aber vielleicht liegt es tatsächlich auch in den Spielern selbst, dass sie nicht mit der richtigen Einstellung gehen. Wenn ich mir Niklas Süle angucke, in welchem Zustand der auf dem Rasen steht, ja, ehrlich gesagt, dann traue ich mir auch ein Bundesliga-Comeback, in dem Fall Bundesliga-Premiere in meinem Fall zu, ja, rein körperlich, ja.
Welche Rückennummer?
Rückennummer wäre 13 natürlich, ja. Aber das ist nicht Bundesliga-tauglich, diese Verfassung. Da muss ich ja nur einen Blick drauf werfen, wie er sich bewegt und mit welcher Körperfülle eher da auf den Rasen bringt. So, und dafür, wenn man weiß, was er an Geld verdient, dann würde ich schon mal eine Professionalität auch in Frage stellen.
Das stimmt. Aber um die Brücke nochmal jetzt in die Zukunft zu bauen, der Fisch stinkt ja vom Kopf. Schade, dass ich kein Phrasenschwein hier habe. Aber das Problem ist ja nun tatsächlich auch, wie konstruiert man den Kader der nächsten Saison? Wer konstruiert das? Mit welchen Mitteln, mit welcher Idee? Lässt man einfach die Saison jetzt so geschehen, wie sie ist, und probiert das Beste rauszuholen und sagt, okay, abgeschrieben und wir planen jetzt die nächste Saison. Da sehe ich jetzt, wie du auch schon gesagt hast, nicht so richtig, wer da hingehen möchte zu so einem Verein.
Also nachdem Sven Mislintat raus ist, ist allein verantwortlich Sebastian Kehl. So, er muss sich daran auch messen lassen und er hat zwei Chefs, mit denen er Rücksprache nehmen muss. Das ist noch Aki Watzke und das ist jetzt Lars Ricken. Und es gibt einen Chefberater, der noch etwas dazu zu sagen hat, der also seine Meinung einbringt. Also, und diese vier sind für den Kader zuständig. Was ich nicht beurteilen kann, ist, wie mächtig ist Sebastian Kehl? Also wenn er einen Vorschlag hat, kann er ihn noch durchbringen? Oder ist er einer, der umsetzt, weil es da Vorgaben gibt, ja? Oder Restriktionen, die ihn daran hindern, den Spieler zu holen, der passen würde? Ich gucke mir dann, weil ich dann halt den Prozess nicht zu 100% durchblicken kann, das Ergebnis an. Und das Ergebnis ist Murks. Ich weigere mich aber dagegen, allein Sebastian Kehl als Kaderplaner dafür verantwortlich zu machen. Ich glaube, dass bei Borussia Dortmund gerade zu viele Leute mitreden.
Genau, also von vier sind mindestens zwei zu viel. Und also ich sehe da nicht, warum Aki Watzke da noch eine Rolle spielen sollte, außer dass er den Kahn dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. als ehemaliger Geschäftsführer von dem ganzen Bums. Und Matthias
Sammer. Er ist noch Geschäftsführer.
Ist er noch? Und was ist jetzt, was ist
Lars Ricken? Geschäftsführer. So, ne? Also die offizielle Übergabe, die erfolgt ja noch. Und dann wird AG Watzke, meine Vermutung, Vereinspräsident, damit, sag mal, immer noch eine gewichtige Rolle einnehmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er beim Repräsentieren bleiben wird. Ja, er ist ja auch noch Aufsichtsratschef von der DFL. Das heißt, er hat auch als Bundesliga-Verantwortlicher ein großes Mitspracherecht, ein großes Gewicht. Und damit ist er auch zwangsläufig noch Vizepräsident beim DFB, wo du dann auch Ansprechpartner für Rudi Völler bei der Nationalmannschaft mitreden kannst. Also der ist da nicht raus, auch wenn sich die Amtsbezeichnung dann ändern wird. Ja,
ja, aber es ist viel zu viel für eine Person auf einmal. Also das,
er gibt ja auch ab. Er will ja an Lars Ricken abgeben. Und das wird ja spannend zu sehen sein. Lars Ricken gewinnt an Statur. Er hat Matthias Sammer ins Achtung gerufen, dass er diese Doppelrolle Berater und Amazon-Experte nicht ausfüllen kann, dass das zu Interessenkonflikten führt. Er hat Sven Mislintat weggeschickt, weil es doch ein Kompetenzgerangel zwischen Mislintat und Sebastian Kehl gab. Lars Ricken ist auch noch nicht so viel dabei. Der wird auch Fehler machen. In der Trainerfrage hat er nach der Europapokalschmach dann auch entschieden, Nuri Sahin zu gehen, ob jetzt nach Rücksprache mit Watzke oder nicht. Watzke gesagt, nein, das wäre keine Rücksprache gewesen. Also Lars Ricken muss sich da noch freischwimmen und er wird auch noch Fehler machen, ja, an der Stelle. Nur vom Grundsatz her, man sagt dann immer so schnell, oh, die Strukturen in einem Verein müssen stimmen. Das schreiben mir ganz viele Leute, aber FIFA pitcht dann auch. Nur Strukturen gewinnen erstmal keine Pokale, ja. Ich glaube, nur vom Grundsatz her muss man nachher zu einer Lösung kommen, die ich überall beobachtet habe bei Vereinen, die erfolgreich sind, dass eben nur drei Leute was zu sagen haben in einem Verein. Der Trainer, der Manager und der Chef vom Ganzen. Und alle Vereine, wo das mehr sind, sind baden gegangen, weil dann so eine Kakophonie entsteht mit Missverständnissen oder Richtungsunterschieden, sondern dieses Triumvirat muss aus einem Guss arbeiten. Das heißt, du brauchst auch einen starken Trainer, du brauchst einen starken Manager und du brauchst einen starken Chef vom Ganzen. Wenn sich das alles also nachher reduzieren sollte auf Trainerposition, ja, von mir aus Kovac, auf Manager Kehl und eben auf Lars Ricken, dann kann das was werden. Dann können die eine Strategie entwickeln und die entsprechenden Taktiken, die man dazu braucht, um die Strategien umzusetzen. Dann muss sich aber Matthias Sammer raushalten und dann muss sich Aki Watzke raushalten. Und vielleicht muss man da etwas konsequenter sein und die Verantwortungen auch beim Namen nennen, die drei und sonst niemand entscheiden. Ich glaube, dass momentan zu viele mitreden bei Borussia Dortmund.
Damit schließen wir das Thema mal ab. Und wer sich zukünftig über Borussia Dortmund Tag für Tag informieren lassen will, hast du eine Ahnung, was man da für ein Newsletter eigentlich abonnieren kann, wo man jeden Tag morgens vor dem Wachwerden schon was im Fach drin hat?
Willst du jetzt unbedingt FIFA-Pitch-Werbung von mir hören?
FIFA-Pitch, stimmt, die gibt es ja auch noch. Na, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, gibt es noch andere.
www.fifapitch.de, der Fußball-Newsletter, unabhängig, kein Medienhaus dazwischen. Aber es gibt auch wunderbare andere Quellen natürlich. Aber ich ziehe einmal alle Quellen zusammen und mache Hinweise darauf, was man gelesen haben musste im deutschen Fußball. Und da ist natürlich Borussia Dortmund sehr prominent vertreten, ebenso wie die anderen großen Vereine, ist ja klar.
Und über die anderen großen Vereine sprechen wir doch jetzt mal. Also Top 2, Bayer gegen Bayern. Da habe ich mir ein paar Fragen im Vorfeld gestellt. Aber erstmal so der aktuelle Stand. Wie sieht es jetzt in der Bundesliga aus? Die Bayern haben jetzt nach dem 22. Spieltag 8 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Würde die Saison jetzt so im Schnitt weitergehen, hätten die Bayern am Ende 85 Punkte, 100 Tore geschossen, nur 29 kassiert. Auf der Torschützenliste thront oben Harry Kane mit 21 Toren. Es klingt alles so gut und irgendwie habe ich zumindest das Gefühl, das ist eine trügerische Ruhe, die da gerade in München herrscht. Also Harry Kane, würde er nicht Elfmeterkönig sein, würde er in der Torschützenliste auf Platz 5 hinter Marmoush, Schick, Kleindienst und Burkhardt stehen. Und die letzten Auftritte der Bayern fand ich auch nicht so richtig souverän. Wie war so dein Gefühl über die Bayern auch vor dem Spiel?
Na, nehmen wir mal den Konjunktiv raus aus deinen Thesen. Ja? Dann stellst du fest, FC Bayern, 8 Punkte Vorsprung, hast du gesagt. Die meisten Tore erzielt in der Bundesliga, die wenigsten Gegentore. Was will man jetzt dem Trainer oder dem Verein unterstellen? Allenfalls, Das ist manchmal passiert, wie gegen Aufsteiger Holstein Kiel in der Bundesliga oder bei Feyenoord Rotterdam in der Champions League, dass man 3 Gegentore kassiert. Eine Mannschaft, die aber, wenn man sich den Schnitt anguckt, die wenigsten kassiert. Also passieren immer noch Unfälle, mit denen man nicht rechnet. Das ist das, was man der Mannschaft vielleicht unterstellen kann. Sie ist nicht stabil genug. Und von der Leistung her ist sie eigentlich spektakulär, weil sie unfassbar viele Tore schießt. Du hast es selbst gesagt, 100 Tore im Schnitt hochgerechnet. Das ist ja erstmal super. Das schaffen halt sonst wenig Mannschaften so in der Bundesliga. Und trotzdem ist man unzufrieden. Und Bayern München, wo man unzufrieden ist, wo also alle dran arbeiten, immer wieder etwas zu verbessern, macht diesen Verein immer so gefährlich für die Konkurrenz, weil die nie zufrieden sind, weil sie dann immer gierig sind. Schlimm ist das, und das hat mir mal jemand aus der Bundesliga gesagt, man kann die Bayern eigentlich nur wirklich besiegen und ausschalten, wenn das eine oder das andere passiert. Entweder zerfleischen die sich gegenseitig, und weil sie mit dem Trainer einfach nicht klarkommen. Das war wahrscheinlich zeitweise mit Tuchel so der Fall, das funkte nicht. Oder sie fühlen sich zu selbstsicher und kommen in so eine Phase hinein, wo sie alles andere unterschätzen. Aber dadurch, dass da ständig jedes Spiel offenbar ein Kampf ist und sie gefordert sind, die Bayern unterschätzen niemanden mehr, sondern sie wissen, oh Gott, wir haben ganz böse Niederlagen in der Champions League kassiert. Wir müssen konzentriert bleiben. Und das macht dann Bayern München so gefährlich. Und jetzt kommt ja die Woche der Wahrheit. Die erste Station, man hat sauschlecht gespielt in Leverkusen. Keine einzige Torchance. Aber Leverkusen mit der ganzen Offensivpower, mit der ganzen souveränen Taktik, die sie sich zurechtgelegt haben, haben es nicht geschafft, die Abwehr von Bayern München zu überwinden. Die standen stabil. Ne? Also die Abwehr, die noch 3 Tore gegen Holstein Kiel zu Hause kassiert hat. Kommt Frankfurt, kommt jetzt Stuttgart. Aber ich sage jetzt schon voraus, bei 8 Punkten Vorsprung, man kann Bayern München jetzt schon zur deutschen Meisterschaft gratulieren. Das ließ ich nicht mehr nehmen. Da passiert nichts mehr.
Ja, da bin ich auch komplett deiner Meinung, zumindest was die Meisterschaft angeht. Aber ich stelle mir trotzdem die Frage, rechnet man die 33 Tore raus, die Musiala und Kane erzielt haben, dann sieht die ganze Geschichte einfach nochmal ein bisschen anders aus.
Wenn das Tor beim Gegner abbaust und du kannst mal erzielen kannst, sieht es auch nochmal doof aus. Ja? Die sind aber nun mal da. Ja? Die Bayern haben die Strategie gemacht, dass sie nur einen Superstürmer holen, nämlich Harry Kane, während die Leverkusen ja 2 sehr gute Stürmer haben. Damit sind die ein bisschen flexibler und sie können sich leisten, sogar im Spitzenspiel beide erstmal draußen zu lassen. Also Bayern hat die ja geholt und hat viel Geld investiert in Harry Kane und jetzt auch in die Vertragsverlängerung von Musiala, damit sie eben Tore machen. Dafür werden die auch mehr bezahlt als andere, die keine Tore schießen. Ja, das gehört eben mit zum Spiel dazu. Und Bayern München hat noch mehr Geld zur Verfügung als andere. Ja, aber das kann man ja nicht sagen, oh, wenn du das Geld jetzt nicht investiert hättest, dann sähe es aber mau aus. Nee, sie haben es aber investiert. Die sind ja da, die Spieler.
Lass uns mal über das Spiel jetzt sprechen. Also es war ein 0-0 der sehr, sehr spektakulären Art. Es war aber auch faszinierend zu sehen, wie die Leverkusener die Bayern eigentlich komplett an die Wand gedrückt haben. Und die Bayern hatten laut Statistik 2 Torschüsse, die eigentlich meiner Meinung nach überhaupt keine waren. Das war also sehr wohlwollend.
Expected Goals 0,14.
Ja, das ist absurd. Und die Bayern hatte 44% Ballbesitz. Leverkusen hat wirklich gepresst wie die Schweine. Es war unfassbar krass zu sehen, wie die Bayern wirklich eigentlich nur noch am Verteidigen waren. Selbst Olise und Coman waren Außenverteidiger. Kane spielte irgendwie eine Art Libero und nach vorne nur noch Entlastung. Und man hat die ganze Woche wohl, was man gehört hat, sich auch auf dieses Szenario vorbereitet, dass sie eigentlich spielerisch das Ding nicht lösen können und sich nur noch aufs Verteidigen konzentrieren. Jetzt war meine Frage, ist das jetzt ein Zeichen, dass Vincent Kompany große Spiele kann oder kann er erstmal nur gut solche Situationen regeln?
Also erstmal muss man Kompany ein Kompliment machen. Wenn es eine Taktik gab, so zu spielen in Leverkusen, dann ist sie aufgegangen. Man hat kein Gegentor erzielt. Ich hatte irgendwann in der zweiten Halbzeit darauf gewartet, okay, dann fällt eben das 1-0 für Leverkusen in der Nachspielzeit. Und tatsächlich hatte ja Florian Wirtz auch diese Chance, wo er den Ball dann fast freistehend links am Tor vorbeischaufelt. Ja. Er hat darauf spekuliert, dass Musiala irgendwann den Ball bekommt und es dann ein Konterspiel gibt. Dann geht man 1-0 in Führung. Keiner weiß genau, warum. Also insofern ist 50% der Taktik aufgegangen. Man hat dann kein Tor kassiert, obwohl die Leverkusener wirklich drückend überlegen waren. Und das muss man ein großes Kompliment machen. Aber unentschieden ist das, was er wollte, weil er wusste, da macht Leverkusen jetzt in der Meisterschaft auch keine Punkte gut. Insofern ist Bayern München ein 0-0 Gewinner und Leverkusen ein 0-0 Verlierer, um das mal zu machen. Weil Leverkusen hätte diesen Sieg schon gebraucht, um den Titelkampf etwas spannender zu gestalten. Dann wäre der Punkteabstand jetzt etwas kürzer. Aber er wäre immer noch da gewesen, der Rückstand. Insofern ist doch alles erstmal aufgegangen. Das war ein großes Spiel. Da gab es eine Zielsetzung, ein Unentschieden mindestens. Und das hat Kompany erreicht. Insofern, um deine Frage zu beantworten, natürlich kann er große Spiele. Aber wir wissen ja, wer sein Lehrmeister war, Pep Guardiola. Und wir wissen, wie viele große Spiele der vercoacht hat. Dieses Spiel in Leverkusen hat Kompany erstmal nicht vercoacht.
Wenn wir über Alonso sprechen, der auch jemand war, der Spanien 2010, 2012 mittendrin statt nur dabei war. Ich fand das frappierend zu sehen, wie sehr er Spanien 2010, 2012 am Wochenende kopiert hat. Nämlich keinen brechenden Stürmer in der Mitte, sehr, sehr viel spielerisch lösen, eine Mannschaft tatsächlich auch mit Ballbesitz ein bisschen den Zahn ziehen. Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, also ich versuche jetzt mal seine Taktik zu interpretieren. Wenn du vorne Boniface oder Schick gehabt hättest, dann wird klar, wie dein Spiel angelegt ist. Ne? Du musst die beiden irgendwie in Schussposition bringen, damit sie eben den Treffer machen. Dadurch, dass sie rauslässt und einen spielerischen Mittelstürmer da reinsetzt, wird das alles unberechenbar, unkalkulierbar. Und diese Taktik ist ja aufgegangen. Bayern wusste ja gar nicht, wie sie verteidigen sollten, weil da so viel Bewegung drin war, so viel Positionswechsel, so viel durch die Mitte, Halbpositionen, Außenpositionen, dass die mit der Absicherung des eigenen Strafraums beschäftigt waren und komplett die Offensive aufgegeben haben. Da hast du ja eben die Statistiken genannt. Bayern nur 44% Ballbesitz, was ungewöhnlich ist, und nur zwei Placebo-Torschüsse, was auch ungewöhnlich ist. Also taktisch hat ja Leverkusen genau das Mittel gefunden. Ob er dann direkt an Spanien gedacht hat, was anderthalb Jahrzehnte zurückliegt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Sondern er hat alles aus seinem Kader rausgeholt und hat eine Taktik gefunden, die dir ein Übergewicht schafft. Und von der Zahl der Chancen hätte Leverkusen gewinnen müssen. Hat's aber nicht. Deswegen hat Bayern München auch ein paar Sachen richtig gemacht als Gegengift. Mhm. Und wenn so zwei Spitzenmannschaften kommen, dann neutralisiert sich das auch gegenseitig, weil keiner den einen großen Fehler gemacht hat, der zum Gegentor führt. Ne? Normalerweise erzwingst du dann so Fehler, aber Bayern hat keine gemacht und Leverkusen hat keine provoziert. Dass dabei eben aber kein lahmes Spiel rausgegangen ist, sondern das beste 0-0 der Saison, war ja für uns Zuschauer beim Topspiel auf Sky sehenswert und schön. Ich habe das Spiel sehr genossen, das muss ich schon sagen. Was man aber auch gesehen hat, ist, und das ist etwas, das ist die allerwichtigste Erkenntnis für Bayern München. Was Bayern München gefehlt hat in diesem Spiel, ist Florian Wirtz. Musiala alleine ist super, aber der war neutralisiert, der kam gar nicht zum Zug, seine Stärken, nämlich Schnelligkeit und Dribbelstärke auszuspielen. Der fehlte einfach so ein Gestalter. Einen wie Xhaka haben die Bayern, ne? Das hat schon funktioniert da. Aber einen wie Wirtz haben sie nicht, der um Musiala herum, wie bei der Nationalmannschaft, Löcher reißt.
Wie siehst
die
du denn,
zwei zusammen bei Bayern München, ich würde mir das so wünschen.
Ja, wäre sicherlich nett anzusehen. Ich finde, das Spiel hat auch eine Menge ausgesagt über die Außenstürmer der Bayern. Also klar, man träumt ja immer noch von Ribéry und Robben, anno dazu mal. Heute haben wir Olise, wir haben Sané, wir haben Gnabry, wir haben Coman, wir hatten bis vor kurzem noch Tell mit dabei. Und keiner von denen, auch da sind Spieler dabei, die schon einige Meisterschaften und Champions League-Titel gewonnen haben, keiner von denen erreicht das Niveau, so ein Spiel wie am Samstag auch ein bisschen zu bestimmen. Also das wirkte alles sehr fahrig und in die Offensive gedacht, total schwach.
Also ich Kaderplaner beim FC Bayern wäre, aber das bin ich nicht, aber deswegen kann ich auch leicht reden. Ich würde drei der vier Spieler verkaufen. Von Gnabry kommt nichts mehr. Coman ist auch wahrscheinlich über sein Zenit hinaus. Sané, da warten wir ja eigentlich jetzt seit einem Jahrzehnt auf seinen Durchbruch, sowohl in der Nationalmannschaft wie auch bei Bayern München und vorher Man City. Olise sehe ich sehr positiv, also was der in der Champions League gemacht hat, beim 2:1 in Glasgow, war sehr, sehr sehenswert. Der hat viel Potenzial, weil er auch umtriebig ist, weil er auch nicht nur die Linie langläuft, sondern tatsächlich auch auf die Halbposition ausweicht und Dinge dann initiiert. So einen bräuchtest du auch noch auf der linken Seite, ne? Klar. Aber da denke ich mal, werden die Chefanalytiker von Bayern München schon alles durchleuchten. Du musst aber auch einen Markt haben, wo du dann Gnabry, Sané verkaufen kannst. Man sieht ja einen Goretzka in den Dimensionen, wie man sich vielleicht bei der Ablöse was vorstellt und der Spieler eben auch beim Gehalt. Das ist kein Selbstläufer, sonst wäre Leon Goretzka schon nicht mehr da.
Also du siehst an den Außenstürmern Potenzial, was zu verbessern. Ich sehe es zusätzlich noch auf den Außenverteidigerpositionen. Da mag zwar jetzt Alfonso Davies verlängert haben, man bedenke aber, er spielt jetzt eine gute Saison und die zwei Jahre davor waren total schwach. Man hat ein Problem auf hinten rechts. Man hat ein Problem, wenn man das sieht, wie nicht nur in dem Spiel, ich habe es mir mal aufgeschrieben, bei Holstein Kiel, bei Slovan Bratislava, vor allem auch bei Rotterdam, da hast du gesehen, wie schnell auch gegnerische Offensivreihen hinten reinkommen und diese Linien durchbrechen. Mhm. Und das ist sehr besorgniserregend. Das hat man gerade auch bei dieser Großchance ganz zum Schluss gesehen, wie leicht Leverkusen genau in diese Lücken gekommen ist.
Nein, ich glaube, da liegst du falsch. Das Problem sind nicht die Außenverteidiger, weil du hast links Davies, einen der besten Linksverteidiger der Welt. Du hast rechts, wenn er jetzt mehr Spielpraxis kriegt und wieder fitter wird, Stanisic, der mit Leverkusen deutscher Meister ist, eine Bombensaison gespielt hat, jetzt erwachsen geworden ist nach eigener Beschreibung. Ja, das heißt, du bist auf den Außenpositionen sehr gut besetzt und wenn es dann nicht rechts ausfällt, du hast ja immer noch den Kimmich in der Hinterhand, ja, auf der Seite und du hast den Guerrero auf der linken Seite. Ja, wenn du Kritik üben willst, die zweite Reihe könnte noch besser besetzt sein, weil Guerrero ist als Allzweckwaffe gebraucht und Kimmich dann doch auch im Mittelfeld dort Positionen zu besetzen und die Dinge dicht zu machen. Aber erstmal hast du gute Außenverteidiger. Das ist auch ehrlich gesagt nicht bei Bayern das große Problem. Dass der Markt insgesamt sehr schwierig geworden ist für Außenverteidiger, die sowohl defensiv wie offensiv Impulse setzen können, stimmt, ja. Aber das ist nicht das drängendste Problem beim FC Bayern. Ich traue der Innenverteidigung nicht. Ja, wir haben eben, habe ich noch ein Hohelied gesungen, die wenigsten Gegentore in der Bundesliga. Aber wir haben auch gesagt, es passieren noch zu viele Unfälle. Und sowohl Kim wie auch Upamecano sind für mich das Paradebeispiel von Spielern, die 95% der Zweikämpfe richtig machen, aber die entscheidenden dann verlieren. Das traue ich den beiden so zu. Und da wäre noch etwas Handlungsbedarf, sage ich mal, in der Innenverteidigung. Weil beides sind gute zweite Verteidiger, aber beide sind nicht Abwehrchef. Und da fehlt einer, der Abwehrchef ist, wie für mich das Paradebeispiel Van Dijk beim FC Liverpool, der die Dinge auch sortiert, übrigens auch die Außenpositionen, damit eben keine Löcher entstehen können. Ja, der also auch das Fortun hat, wenn alles schief geht, hat er trotzdem noch den Stollen dazwischen, um was zu verhindern. Das ist das, was Bayern München noch fehlt. Und diese Kerle in der Innenverteidigung, die sowohl zweikampfstark sind, als auch organisieren können, die sind unfassbar teuer. Van Dijk damals, den Blick hat ja Jürgen Klopp gehabt beim FC Liverpool, 85 Millionen, da gebe ich zu, da habe ich auch, was, 85 Millionen für einen Verteidiger, den erzieht man sich noch selbst. Das habe ich erst begriffen, als ich Van Dijk dann in der Champions League gesehen habe, was der Typ wirklich leistet, wenn der Ball ganz weit weg ist, ja. Da hast du schon, so wie bei einem starken Torwart, wie Manuel Neuer in seinen besten Zeiten, da machst du halt 10 Gegentore weniger in der Saison. Und glücklicherweise für die Mannschaft dann auch in entscheidenden Spielen machst du die dann weniger, ne? Weil sie halt Kompetenz und Fortune dann zusammenbringen auf den Rasen.
Nochmal ein Wort zu Dayo Upamecano. Er scheint ja gerade auch in letzter Zeit öfter auch immer an die Mikros zu kommen, gibt Interviews in Deutsch, also als Persönlichkeit reift da ja auch was. Auch das Spiel jetzt am Wochenende war extrem nervenstark, immer die richtigen Entscheidungen getroffen und da gab es ja auch andere, also ich sehe da eine sehr, sehr positive charakterliche Entwicklung auch als Spieler, wenn er die Sicherheit hat, dass er auch immer spielt. Wächst da nicht ein Abwehrchef heran?
Also bei Upamecano eine Ergänzung dazu. Als er von Leipzig zu Bayern wechselte, hatten wir, als ich noch bei Sport 1 war, Gelegenheit, mit ihm ein Interview zu führen, das sehr persönlich wurde, wo der herkommt, wie er erzogen worden ist. Ja. Mhm. Und wir haben einen jungen Menschen erlebt, der als Spieler noch nicht ausgereift ist, der aber charakterlich über jeden Zweifel erhalten ist. Und das möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich betonen. Ich beziehe meine Kritik an Upamecano, dass ihm Unfälle passieren, nicht auf ihn persönlich, weil der ist ein fabelhafter Charakter und genau so, wie du ihn beschreibst, er wächst, er bemüht sich, ob es nachher dazu reicht, auch Abwehrchef zu sein, wie ich das auch skizziert habe und definiert habe, das weiß ich jetzt nicht, ja. Aber dass der ein toller Typ ist, übrigens Kim genauso, ja, das steht völlig außer Frage. Das sind zwei einwandfreie Charaktere, die alles geben für ihren Arbeitgeber und wo es auch nicht an der Einstellung mangelt oder an charakterlichen Dellen, wie das anderswo zu beobachten ist, sondern da geht es einfach nur darum, die sind toll, aber sie sind manchmal auch tollpatschig. Und darum geht es manchmal im Fußball, dass man Fehlervermeidung betreibt. Und wenn man, so wie will man das trainieren? Fehlervermeidung. Da geht ja keiner ins Spiel rein, ich will jetzt einen Fehler machen, sondern jeder will ja Fehler vermeiden. Aber dann trifft man manchmal die falsche Entscheidung auf dem Rasen. Und das wird auf dem Niveau, wie man so schön sagt, immer so in dieser Floskel, dann zu Gegentoren. Dafür wird man dann bestraft. Und die zwei sind noch nicht in der Entwicklung so weit, dass man sagt, so, dir vertraue ich jetzt die Bank von England an und du wirst die verteidigen, egal was da kommt. Ja, so, ne? Man wird immer sagen, das meiste Geld wird im Safe bleiben. Ja, aber ein bisschen was wird auch verloren gehen, weil sie geschlafen haben. So, und in dem Zustand kann sich Bayern München das nicht erlauben. Vielleicht kommt die Entwicklung, wie du sie beschrieben hast, dass noch eine Entwicklung passiert. Kann sein. Ich frage mich, wie viel Zeit hat so ein Verein? Ja, man geht jetzt in die K.O.-Phase. Ich nehme an, dass damit Celtic Glasgow jetzt alles glatt läuft und Bayern München ins Achtelfinale kommt, dann kommt die K.O.-Phase und die haben ja im Verein das Ziel Meisterschaft ja schon abgehakt. Ja, das wird passieren, sondern sie achten ja auf den 31. Mai, das Finale der Horn, Champions League-Finale in der Allianz Arena, da ist noch eine Rechnung offen, 2012 hat man das verloren gegen Chelsea. Jetzt findet es wieder in München statt, nach 13 Jahren, und das will man nicht nur erreichen, sondern auch gewinnen. Der Vorstandsvorsitzende hat ja davon gesprochen, Finale der Horm-Sieg oder so ähnlich war die Formulierung. Ja.
Titel der Horm.
Titel der Horm, genau, das ist richtig in Erinnerung. Und da setzt schon ein bisschen unter Druck. Und in dieser Woche der Entscheidung, da formt sich dann heraus, ob diese Mannschaft mehr schafft als nur die erneute Meisterschaft nach München zu.
Ja, dieser Titel Dahuam ist ja auch ein Damoklesschwert, was wieder über der Saison hängt und alles andere ist eigentlich scheißegal. Die können jetzt mit 20 Punkten Vorsprung deutscher Meister werden. Das ist eigentlich nur noch Beiwerk.
Ja, aber ist das nicht furchtbar? Ich bin ja ein bisschen älter als du. Ich komme noch aus einer Zeit, wo eine Meisterschaft was Besonderes war. Da war das eine Sensation, dass mal eine Mannschaft wie Gladbach oder Bayern München dreimal Meister in Folge geworden ist. Und dann war die Mannschaft ausgereift und da musste dann der Umbruch kommen und dann kamen andere Truppen dann rauf. Und Bayern München ist auch mal von Kaiserslautern in einem Meisterschaftsrennen besiegt worden. Alleine, dass die 11 Meisterschaften in Folge gewonnen haben, ich halte das für einen Skandal, weil ja was in der Bundesliga-Struktur fehlt, dass doch die Spannung einfach kaputt gemacht wird. Das darf nicht passieren. Wir lachen uns doch in Deutschland kaputt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich jammern wir, dass in der NFL die Kansas City Chiefs historisch geleistet hätte, wenn sie das dritte Mal in Folge eine Super Bowl gewonnen hätte. Da ist das System offenbar so, dass das nicht passiert mit einem Draft-System. Und wir kennen die ganzen Mechanismen beim American Football. Aber in Deutschland wird Bayern München immer reicher, immer mehr Geld. Der Abstand von Arm und Reich wird immer größer und manifestiert, dass die reichen Clubs immer oben sind und so Clubs wie Bochum immer arm sein werden. Und es ist eher eine Seltenheit, dass so ein VfB Stuttgart oder ein Eintracht Frankfurt mal oben anklopft. Und wie dauerhaft das sein wird, das muss ich auch noch herausstellen.
Das war jetzt auf jeden Fall nochmal eine gute Fußnote, was den deutschen Fußball vom American Football fundamental unterscheidet. Aber lass uns über Vincent Kompany sprechen, der ja jetzt genau in dieser Situation steckt. Er kann jetzt souveräne Meisterschaft gewinnen. Und dann sagt der CEO bei der Jahreshauptversammlung, wir wollen den Titel da haben. Also das ist doch einfach nur noch belastend. Und ich habe, also mir ist bei Vincent Kompany in den letzten ein, zwei Wochen aufgefallen, dass er durchaus viel, viel ernster wirkt. Er ist nicht mehr so locker. Im Interview vor dem Spiel mit Britta Hofmann wirkt er sehr, sehr, sehr angespannt. Und die Sache wird ja nicht einfacher. Also angenommen, Bayern kommt jetzt gegen Celtic weiter. Es gibt zwei Vereine, auf die Bayern treffen können. Das ist zum einen Atletico Madrid und die andere Mannschaft ist Bayer Leverkusen. Und ehrlich gesagt, als Trainer von Bayern München, der dieses Jahr nicht einmal gegen Leverkusen in drei Spielen gewonnen hat, insgesamt wurde auch nur ein Tor geschossen. Ich hätte da massive Sorgen, dass das gut geht.
Ja, also herzlich willkommen beim FC Bayern, lieber Vincent Kompany. Ja, man darf ja nicht vergessen, das ist auch sein erster großer Verein, den er trainieren darf. Ja, das gehört eben mit dazu, dass bei Bayern München man mit dem Status, mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden ist. Die Bayern haben schon Trainer rausgeschmissen, die zum ersten Mal das Double verteidigt haben. Das war Felix Magath. Trainer, die auf dem zweiten Platz in der Bundesliga standen zur Winterpause. Auf Wiedersehen, Erich Ribbeck. Sie haben Trainer weggeschickt, die völlig überraschend das Champions-League-Finale erreicht und dann aber unglücklich verloren haben, Louis van Gaal. Also die Erfolge der Vergangenheit oder sogar des Ist-Zustands der Gegenwart zählen nicht, sondern Bayern München guckt immer, wie kann ich die Mannschaft noch besser und erfolgreicher machen. Und das spürt natürlich auch Kompany, diesen Druck. Deswegen weist er ja musste man darauf achten, in den Interviews zuletzt auch darauf hin, was die Mannschaft Gutes leistet, dass sie eben Tabellenführer ist, dass sie die meisten Tore schießt, dass sie die wenigsten kassiert. Ja, auch manchmal Unfug macht, wie im DFB-Pokal oder in Rotterdam in der Champions League, sonst hätte man sich diese Ehrenrunde durch die Playoffs dann auch ersparen können. Aber er muss ja auch mit dem Kader arbeiten, den er hat, und der Kader ist wahrscheinlich auch noch nicht fein abgestimmt. Da gibt es einige Baustellen. Der hat Spieler, die eigentlich schon nicht mehr da sein sollten. Leo Goretzka. Der hat Spieler, die Legenden sind, aber schon über den Zenit. Thomas Müller. Er darf froh sein, dass Harry Kane selten verletzt ist und funktioniert. Aber Manuel Neuer ist auch zwischenzeitlich ausgefallen. Das musste er überwinden. Die Verteidigung, haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen, ist nicht optimal. Für den Ist-Zustand aufgesetzt. Vielleicht ein Versprechen noch für die Zukunft. Pavlovic lange Zeit nicht da gewesen, also in der Mittelfeldzentrale ist auch noch nicht eine Stammformation rausgeschält. Auf den Außenpositionen Davis ausgefallen, Stanovic nicht da, Ito lange verletzt, also er hat auch ein paar Dinge dann auch verkraften müssen. Und dann gucke ich mir den Fußball an, den er spielt, der ist zeitweise spektakulär. Im Positiven, wie dann auch im Negativen. Das 0:3 von Feyenoord Rotterdam hätte ich niemals vorausgesagt. Dass die Erwartungshaltung immer größer ist als der Erfolg in der Gegenwart, das ist vielleicht auch neu für Kompany beim FC Bayern. Und ich finde aber, dass er das ganz fantastisch macht. Also man spürt, dass er beliebt ist in der Mannschaft, dass er seine Mannschaft schützt, dass er immer noch weiß, wie Spieler denken. Kleinigkeiten, ne? Stellt er zum Beispiel Thomas Müller in irgendeinem Europapokalspiel von Anfang an auf und der Reporter fragt ihn, oh, was geben Sie dem Thomas Müller mit auf den Weg? Und er sagt, und das ist voller Respekt für den Spielern, Thomas Müller hat das und das und das erreicht. Er weiß schon, wie er solche Spiele angeht. Das heißt nicht, dass er ihm trotzdem nicht was auf den Weg gegeben hat, aber für die Öffentlichkeit kommt so viel Respekt vor den Leistungen von Thomas Müller rüber. Schnitt, wir denken mal an Niko Kovac bei Bayern München, der Thomas Müller unterstellt hat, dass er eine lahme Ente ist, ja. Dann hat man auch das Gefühl, wie das Negativ in die Mannschaft reinschwingt, ja. Und da macht Kompany so viel richtig, ja. Und trotzdem spürt er den Druck, der bei diesem Verein, der diesen Verein groß gemacht hat. Der Erfolg der Gegenwart ist nur eine Zwischenstation für den Erfolg in der Zukunft. Und da muss man sich als Trainer erstmal dran gewöhnen, ehrlich gesagt, klar.
Mich würde mal interessieren, als alter Printmann, der du bist, wie wirkt so ein sympathischer Charakter auf jemanden, der die bohrenden Fragen stellen muss, der vielleicht auch manchmal ein bisschen provozieren muss in Pressekonferenzen? Wie siehst du Vincent Kompany bis jetzt?
Also kein Bayern-Trainer der letzten Jahre war langweilig, weil egal, was du bei Bayern München sagst, es ist immer interessant und führt zu Spekulationen und zu Interpretationen. Und so ist es bei Kompany auch nicht anders. Er traut sich, Dinge auch über den Rasen hinaus zu sagen, aber anders als Tuchel versucht er nicht, der Pressesprecher des Vereins zu sein, sondern konzentriert sich auf das, wofür er zuständig ist, nämlich für die Mannschaft. Und ich finde, es hat eine gewisse Drolligkeit, wie wir sie bei Pep Guardiola erlebt haben. Ja, kommt ja die Sprache auch mit dazu, aber sehr, sehr von Sympathie getragen. Also ich glaube, auch die Fans mögen ihn sehr, weil er zugänglich ist. Er ist kein arroganter Vogel, überhaupt nicht. Da habe ich ganz andere Dinge gehört, als er Spieler beim Hamburger SV gewesen ist, also mit Nadelstreifen zu seiner ersten Pressekonferenz gekommen ist und große weite Welt hier gespielt hat. Ja, als Trainer ist er der erste Angestellte eines Vereins. Aber genau das, er ist nicht der Verein, er ist Angestellter des Vereins und er will Primus inter pares sein in der Mannschaft, also auch eine Verbindung zu seinen Spielern aufbauen, fordert nicht nur. Ich finde, das macht auch als Journalist sehr, sehr viel Spaß, ihm dann zuzuhören und sich die Dinge von ihm erklären zu lassen. Und wenn er mal an anderer Stelle so patzig ist, weil er die Leistung des FC Bayern nicht gewürdigt sieht, ehrlich gesagt, das sei ihm zugestanden. Also daraus würde ich jetzt niemals einen Strick drehen. Man kann ihm ja Fragen stellen und er hat ja das gute Recht, dann auch dann zu antworten, wie es einem vielleicht nicht gefällt als Journalist.
Hm. Also mir macht er großen Spaß. Auch die Vielsprachigkeit wird ihm sicherlich in der Mannschaft helfen. Er spricht ja fließend Französisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch. Interessant ist, muss man darauf achten, wirklich bei jeder Pressekonferenz irgendeine Frage pickt er sich raus, da redet er dann auf Englisch. Das ist dir das auch aufgefallen?
Also, als er Trainer wurde, war ich skeptisch, weil er war ja aufgestiegen und wieder abgestiegen als Trainer in der Premier League. Und ich war mir nicht sicher, ob er das Zeug hat zum Bayern-Trainer. Er kam ja so als Notlösung rüber, weil ja andere Namen gehandelt worden sind beim FC Bayern. So. Jetzt im Nachhinein kann ich mir vorstellen, dass er ein Glücksfall war oder ist für den FC Bayern. Weil er Wunden geschlossen hat, die vorher im Verhältnis zum Trainer da gewesen sind. Ja, also das spürt man bei ihm. Er hat die Mannschaft vereint, er vereint den Verein, die Fans, weil er die Verbindung aufbaut. Die Leistung stimmt in den allermeisten Fällen, darüber haben wir ausführlich gesprochen. Und ich glaube, das kann man schon fast so sagen, stand jetzt. Kompany ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Dass sich das im Verlauf ändert, wenn er jetzt noch die Meisterschaft vergeigt und kläglich in der Champions League ausscheidet, ist ja klar, das gehört mit zur Fußballdiskussion dazu. Aber wenn ich jetzt heute Ende Februar ein Urteil abgeben müsste, würde ich sagen, ein super Dreivierteljahr, der Mann macht Spaß, der Fußball ist attraktiv, er hat die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht, die handwerkliche Arbeit ist phänomenal, behandelt seine Spieler mit Respekt. Also als FC Bayern muss man zufrieden sein. Man ist aber nie beim FC Bayern zufrieden, weil man natürlich, ich habe es auch eben erwähnt, immer alles auf die Zukunft ausrichtet. Und sobald man den Erfolg gefährdet sieht, dann müssen sogar Trainer gehen, die einen 5-Jahres-Vertrag haben nach anderthalb Jahren, wie bei Julian Nagelsmann. Das wird dann teuer, aber das leistet sich der FC Bayern. Das Geld ist ja dafür da.
Lass uns mal über den Mann sprechen, der Vincent Kompany aus den Hut gezaubert hat. Lass uns mal über Herrn, ich betone es jetzt nochmal, Herrn Eberl sprechen. Wie findest du seine Arbeit bis jetzt in den letzten 12 Monaten? Wie lange ist er da? 12 Monate?
Ja, ist doch in Ordnung, die Arbeit. Also kannst halt einen Sportvorstand schwer auf halber Strecke dann beurteilen, weil du siehst, kommen dann die Pötte und Pokale dann auch in die Vitrine oder eben nicht, ja. Du kannst den besten Kader gemacht haben, wenn du nichts gewinnst, hast du was falsch gemacht. Na, so einfach ist das, ja. Ist ein bisschen unter Druck, was man so liest, was man so hört, weil so eine Vertragsverlängerung auch viel Geld kostet und der Verkauf nur schleppend funktioniert, ja. Auch da achtet Bayern München ja aufs Geld. Da wird, glaube ich, noch eine Menge Arbeit kommen. Ich habe Max Eberl hier in Hamburg getroffen beim Spobis, wo er einen Auftritt hatte bei Kai Tramann auf der Bühne, wo es ein bisschen persönlicher wurde, ja, wo er auch seine Lebensentscheidung dann erklärt hat, in Gladbach raus aus gesundheitlichen Gründen, kurzes Intermezzo dann bei RB Leipzig und dann doch zu seinem Herzensverein Bayern München. Der Mann ist noch auf halber Strecke und wir können jetzt die Zwischenzeit beurteilen. Da gilt das Gleiche wie für den Trainer, Tabellenführer, meisten Tore, wenigsten Gegentreffer, alles in Ordnung, noch in der Champions League, DFB-Pokal raus, blöd gelaufen, aber jetzt nicht gegen Saarbrücken, wie das schon in den letzten Jahren passiert ist, sondern eben gegen eine Spitzenmannschaft. Dann muss man sagen, Zwischenzeugnis gut, sehr gut muss er sich noch verdienen.
Und wie findest du seine linke Hand, die er dabei hat? Also ich finde Christoph Freund eine überraschend angenehme Persönlichkeit im Verein, passt da irgendwie komischerweise total gut rein und also macht mir zumindest Spaß, ihm zuzuhören.
Ja, also auch das ist ehrlich gesagt belanglos, ob es jetzt Spaß macht, ihm zuzuhören und solche Sachen. seine Aufgabe ist ja anders beschrieben. Du bist ja dann so eine Art Teammanager und nicht Übertrainer, weil das würde bedeuten, dass er ja was mit dem Training zu tun hätte, aber doch, sag mal, die rechte Hand des Trainers als jemand vom Verein, der dabei sitzt, zu dem du Vertrauen haben musst. Und dieses Dreieck Kompanie, Freund und Eber funktioniert. Also das spürt man sofort, ja. Und da wird auch jetzt kein Spiel gemacht, wer ist, hat jetzt mehr Macht und solche Sachen. Also da hat man auch nicht ansatzweise irgendwie Dissonanzen mitbekommen. Insofern scheint er seine Rolle da auszufüllen. Man kriegt jetzt nichts Substanzielles von ihm gesagt in den Interviews. Ne? Da ist jetzt nicht derjenige, der uns die Weisheiten vermittelt. Dafür ist er auch nicht da. Dafür ist Eberl da.
Und der Gegenspieler vor kurzem, vor ein paar Monaten von Max Eberl, war ja definitiv Fernando Caro. Und da gab es ja auch ein interessantes Zusammentreffen nach dem Spiel bei Sky 90. Extra Fernando Caro, jemand von, ich glaube, war der von der Bild, Brügelmann, Matthäus. Mhm. Und das war eine interessante Runde, Eberl, Caro. Und das stank förmlich nach, nein, eigentlich ist zwischen den beiden überhaupt nichts geklärt.
Ja, dafür lieben wir die Bundesliga auch, ja. Also Caro ist ehrlich gesagt von der Position eine Stufe höher als Eberl. Dass er sich überhaupt auf das Niveau heruntergelassen hat, ihn da zu kritisieren, hat mich damals schon gewundert. Auch so persönlich zu werden, dass er überhaupt nichts hält von Eberl, finde ich verwunderlich. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wenn es aber so ehrlich gemeint war, wie er das gegenüber Fans ja auch ausgedrückt hat, der Fernando Caro, ich kenne ihn ja ganz gut, der kann schon sehr impulsiv sein und sehr emotional. Wenn es aber dann so von innen heraus war, dann ist es ja eher, spricht es ja für ihn, dass er sich jetzt nicht auf diplomatischen Dienst das versteckt oder verstellt, dann, wenn es zu so einer Aussprache kommt. Ich hätte mir da überlegt, ob ich überhaupt dieses Theaterstück mitmache. Wer hat was davon? Ne? Sky hat was davon. Aber als Caro oder Eberl hast du ja nichts davon. Also da hätte ich eigentlich erwartet von einem hochrangigen Manager wie Fernando Caro, dass er da nicht in den Infight geht. Auf der Ebene gehst du nicht in den Infight. Die Infight überlässt du dann halt auf den Peers auf der Ebene. Und du gehst nicht von oben nach unten, weil wenn du von oben nach unten argumentierst, kannst du oben nur verlieren an Reputation. Und Eberl hat bisher immer sehr souverän darauf reagiert.
War die Aussage von Fernando Caro im Sommer, dass er nichts von Max Eberl hält, einfach auch ein bisschen zu viel Oberwasser nach dem Double?
Nein, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin jetzt auch kein Psychologe, der jetzt das Innenleben von Fernando Caro dann in jeder Ecke durchleuchten kann. Ja, es war überflüssig. Ich als Journalist habe mich gefreut, weil jede Schlagzeile, die mir geliefert wird, wenn zwei Leute die Klingen kreuzen, macht ja Spaß. Ne? Haben wir was zum Schreiben, haben wir was zum Kommentieren. Und in dieser glattgebügelten Marketingwelt, die Bundesliga zeitweise geworden ist, ist ja immer ganz gut, wenn jemand die Maske fallen lässt. Und das hat Caro gemacht und das rechne ich ihm hoch an. Und Eberl verstellt sich sowieso nicht, ja. Im Gegenteil, er frotzelt sogar mehr. Also hat, als ich ihm dann begegnet bin, da auch schön wieder gefrotzelt. Ne? Das liebe ich ja dann im Fußball, wenn es dann eben diese glatt gebügelten Leute nicht gibt. Insofern, ja, also ich sehe das mit einer gewissen Belustigung und hole mein Popcorn raus und mampfe dabei, wenn die zwei dann die Klingen kreuzen. Also das ist nichts Schlimmes, was da passiert. Das gehört einfach mal dazu und das passiert viel zu selten.
Was macht Bayer jetzt noch den Rest der Saison? Also die Bundesliga ist, haken wir mal ab, dann ist noch ein bisschen Pokal, Champions League, wie weit geht's da? Also wenn ich so die Mannschaft sehe am Wochenende, denke ich so, wow, die können richtig, richtig, richtig weit kommen.
Wen meinst du jetzt?
Leverkusen.
Ja.
Also für mich jetzt fast einer der Titelfavoriten, nachdem sie wirklich jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich alles abgeräumt haben.
Also die werden nicht die Champions League gewinnen, dazu wird es nicht reichen.
Was fehlt?
Wird nicht klappen. Das, ja, vielleicht da der Killerinstinkt. Und dann kommen die Schwergewichte rein, die mehr Erfahrung in dieser Champions League haben. Wenn sie Glück haben, kommen sie wieder ins Finale oder so wie Dortmund voriges Jahr. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden den DFB-Pokal gewinnen. Also das ist ja super. Ne? Haben sie zweimal den DFB-Pokal gewonnen für einen Verein, der über Jahre mal sagen wir, sehr sparsam mit dem Silber umgegangen ist, und in dem Fall Gold, ja, ist es ja toll, wenn man drei Titel in zwei Jahren holt, ja. Und ich glaube nur nicht an die Champions League. Ich glaube, da werden dann noch die großen Mannschaften nachher irgendwie zu groß. Also Real Madrid beispielsweise oder Manchester City oder so, je nachdem, wer weiterkommt, ja. Also die werden ja nochmal, sich nochmal neu aufstellen, nachdem diese elendig lange Vorrunde vorbei ist und man viele Spiele vielleicht unterschätzt hat. In K.O.-Spielen kann man nichts mehr unterschätzen, weil wenn man einmal einen Fehler macht, dann weiß man genau, wie man im Rückspiel das wieder wettmachen muss. Und in diesem Konzert der Großen, ich glaube, so weit ist Leverkusen noch nicht.
Ich sehe das anders. Also gerade dieses Spiel am Wochenende hat mir nochmal gezeigt, wie dominant eine Mannschaft
gegen... Und am Ende haben sie aber nicht das Tor geschossen.
Das stimmt, aber wie gesagt, das sind ja manchmal einfach nur diese ein, zwei Momente, die dann nicht passen. Unter normalen Umständen gewinnt Leverkusen das Spiel 2-3-0. Und also ein Upamecano mit Normalform und nicht in so einer Überform. Und ich meine, Neuer hat auch wieder sein Gutes dazu beigetragen. Also das hätte durchaus
anders. Im Normalzustand wird auch der Punkterückstand nicht 8 Zähler betragen. Mhm. Ja.
Ja, ja.
Du kannst dieses Niveau, das du voriges Jahr hattest, ja, mit über Monate lang unbesiegt durch die Saisonlauf und so weiter, das kannst du ja nicht noch in der zweiten Saison so aufrechterhalten. Die spielen schon unfassbar gut. Gar keine Frage. Ich glaube aber, dass andere Mannschaften international noch schwergewichtiger sind und ihre Stärken rausspielen werden, um Mannschaften wie Bayer Leverkusen in Schranken zu weisen.
Na, schauen wir mal, was diese Saison läuft.
Für die aber deswegen lieben wir Fußball ja so. Wir wissen halt nicht, wie es ausgeht. Ne? Das sind ja jetzt Meinungen. Und
naja, klar.
Es ist ja auch komisch, ne? Obwohl Leverkusen die beste Mannschaft in der Champions-League-Saison war. Und zwar mit Abstand, als einzige Mannschaft, die sich direkt qualifiziert hat, traut man irgendwie den Bayern mehr zu, dass sie die Champions League gewinnen können. Hm. Dabei gibt es faktisch ja dafür keinen Anlass, außer dass man auf die Bundesliga-Zeit guckt. Was lustig wäre, wenn in München ein Champions League-Finale stattgefunden hat, ist ja schon mal passiert, 1997, dass Borussia Dortmund ausgerechnet im Wohnzimmer des FC Bayern, damals im Olympiastadion, die Champions League gegen Juventus Turin völlig überraschend gewonnen hat. Ja, deswegen, wenn ich dann so eine Meinung abgebe, dann weiß ich auch, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Mhm. Ja, da kann ich auch von der Wahrheit eingeholt werden. Aber das mit der Glaskugel, mein Kollege Malte Asmus weiß das in unserem FIFA-Pitch-Podcast, hasse ich, weil es gibt keine schlechteren Tipper als Sportjournalisten.
Mhm. Ja, aber wie geht's dann im nächsten Jahr weiter? Also bleibt Alonso Trainer, hält man auch den Kader zusammen, verstärkt man ihn noch mehr? Also baut sich da Zement oder rührt sich da Zement an, um eben genau diese Kraft, die Leverkusen aktuell seit zwei Jahren entfaltet, auch in die Zukunft zu tragen? Weil daran hakt es ja auch bei irgendwelchen Contendern von Bayern immer wieder, dass die mal da waren und dann waren sie wieder weg. Schau dir Dortmund an.
Exakt. Du willst ja jetzt wieder, jetzt machst du die Malte-Asmus-Sache mit der Glaskugel, ja, netter Versuch. Ich versuche trotzdem, da ernsthaft drauf zu antworten. Ich habe in meiner Karriere zu oft Mannschaften gesehen, wo man sagt, ach, jetzt passiert aber der Machtwechsel. So eine Mannschaft hieß mal Werder Bremen in den Nullerjahren, da haben sie das Double geholt und Alofs und Schaf machten als Doppelgespann einen fantastischen Job. Es gab eine Phase von Borussia Dortmund, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die Bayern sich jemals davon erholen, wie Borussia Dortmund das Pokalfinale dominiert hat, 2012, ja. Und irgendwie haben die Bayern immer zurückgeschlagen, das Imperium schlägt zurück und dann nicht nur ein- oder zweimal, sondern auf Dauer. Die haben so viel Kraft, die haben so viele Mittel zur Verfügung, dass wenn eine Mannschaft sie provoziert, das Imperium eben mit aller Macht auch dann zurückschlägt. Und so wird das auch diesmal so sein. Die Frage wird sein, ob Bayer Leverkusen auf dem tollen Niveau, manchmal hinter Bayern, wie jetzt in der Bundesliga, bleiben kann auf Dauer. Oder ob diese Mannschaft auch mal zerpflückt wird. Ne? Da holen sich Bayern dann wieder ein paar Spieler. An Wirtz haben wir von erzählt. Tah war voriges Jahr dran. Dann ist der Xhaka der Meinung, dass er doch nochmal zu Borussia Dortmund gehen sollte, weil die dann da noch das größere Stadion haben. Ne? Und dann fehlen dir dann drei Steine aus deiner Mannschaft, die eigentlich das Gerüst gebildet haben. Boniface war auch schon fast weg im Winter. Ist jetzt noch da geblieben. Schick wird vielleicht dieses Wechselspiel mit Boniface auch nicht toll finden. Dann geht er auch nochmal weg. Und so, ja. Jetzt sind wir schon bei 5 Spielern. Grimaldo, Frimpong, das ist ja alles begehrte Ware. Und wenn du dann mal nicht Glück hast, wie das Leverkusen zuletzt hatte, weil Simon Rolfes einen fantastischen Job macht, dann bist du schnell raus aus den Champions-League-Plätzen, kriegst weniger Geld, weil dann nur Europapokal oder nur Conference-League spielst. Ja, dann überbrückst du das ein bisschen, dann rutschst du auch mal eine Saison ab ins Mittelmaß, so, und dann ist die tolle Zeit dann auch vorbei. Das macht diese tolle Zeit nicht weniger wertvoll, aber dann bist du dann halt wieder auch ein bisschen tiefer gerückt. Ne? Da haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Es ist nicht lange her, da haben wir von RB Leipzig gesprochen als zweite große Macht im deutschen Fußball. Ne? Jetzt sind sie froh, wenn sie irgendwie in die Champions League kommen. Ne? Das ist dann auch so. Borussia Dortmund ist schon abgerutscht auf Platz 11 oder wo sie jetzt auch immer stehen da. Und wo ist die Garantie? Wo soll die Garantie sein, dass es bei Bayer Leverkusen nicht auch passieren kann? Die haben auch schon schlimme Zeiten erlebt, obwohl sie die finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Ändert nichts daran, dass Simon Rolfes zusammen mit Fernando Caro einen tollen Job machen. Ne? Also das ist ja nun offensichtlich. Aber eine Garantie gibt es nicht. Was man nur garantiert sagen kann über all die Jahre, dass Bayern München immer oben ist.
Eine Personalie hast du jetzt irgendwie, habe ich nicht aufgepasst? Hast du über Xabi Alonso gerade nicht gesprochen?
Ich habe über Alonso nicht gesprochen, weil ich jetzt mich mit der Mannschaft beschäftigt habe. Aber jetzt, wo du es ansprichst, bleiben wir mal Alonso. Wie lange bleibt er denn Trainer? Mhm. Also ich glaube, man durfte glücklich sein, dass er nach der Meisterschaft geblieben ist. Ich glaube, an Angeboten hat es ja nicht gemangelt. Wenn die richtige Stelle frei wird, Blinker, Blinker, Real Madrid, ja, dann kann ihm Bayer Leverkusen keinen Stein in den Weg legen. Da gibt es mit Sicherheit eine Absprache. Und wer weiß, wen er dann mitnimmt, als Mitgift dann zu Real Madrid. So, und dann musst du aber einen Trainer finden, der den Verein so positiv von innen heraus geführt hat, wie es Alonso geschafft hat. Mhm. Ja. Ich habe mit Philipp Ahrens gesprochen, das ist der Bildreporter, zuständig für Bayer Leverkusen. Was der mir erzählt hat an kleinen Anekdoten, die diesen Alonso so treffend beschreiben, seinen Charakter, da wundert mich dann mit meinem Blick von außen nicht, dass die Leute ihn erstens lieben und zweitens, dass die Mannschaft für ihn durchs Feuer geht und vielleicht auch seltsame, also scheinbar seltsame Personalentscheidungen auch mitträgt. Ja. Nenn dir nur mal ein Beispiel. Da gab es ein Spielersatztraining, also wo dann mitten in der Saison die Spieler, die nie so zum Zuge gekommen sind, Verletzungen oder nicht eingewechselt worden, Training machen. Und das übernimmt bei jedem Verein fast durchgehend immer der Co-Trainer. Aber Alonso bekam das mit, dass die da Spielersatztraining machen, hat sich umgezogen, stand mit denen auf dem Platz und hat mit denen gearbeitet. Also von der Erzählung her weiß man doch schon, wie das bei diesen Ersatzspielern, die eigentlich dann abgestiegen sind, weil sie nicht in der Startelf sind, wie das ankommen muss, dass der Trainer sich um sie kümmert und sie genauso wertschätzt wie die Stammspieler, die jetzt momentan wichtig sind und sich nicht die freie Zeit nimmt, um, was ich mit der Frau am Rhein entlang spazieren zu gehen. Das zeigt sehr viel, wie der Alonso dann auch seine Mannschaft nicht als Sammlung von 11, sondern eben von 2 Dutzend Spielern dann versteht, wie er mit ihnen arbeitet. Und das ist so durch den Verein gegangen, das kriegt jeder mit, nicht nur die Spieler, das kriegt auch die Stammmannschaft mit, dass man diesem Trainer vertrauen kann. Das kriegen die Leute im Management mit, was der Alonso verkörpert. wie will man so einen Menschen ersetzen, wenn der mal irgendwann sagt, so, ich mache jetzt den nächsten Karriereschritt. Ja, und der wird kommen irgendwann.
Ja, auf jeden Fall.
Und der, aber der jetzt im Sommer kommt und nächstes Jahr im Sommer, keine Ahnung, ja, Glaskugel, aber wenn der passiert, ist das ein Einschritt.
Es wurde schon konkrete Namen genannt. Also es wird ja jetzt auch, nicht nur in Dortmund wurde darüber geredet, auch jetzt in Leverkusen wird schon darüber geredet, dass Sebastian Hoeneß da irgendwann mal reinkommt. Und da denke ich so, Mensch, Hoeneß hat in Stuttgart freie Hand. Welchen Mehrwert hat er, wenn er nach Leverkusen ginge?
Geld. Und zwar jetzt nicht nur für sein eigenes Konto, sondern auch vielleicht, was du für Spieler ausgeben kannst, ja. Boah, keine Ahnung. Ne? Stuttgart ist jedes Mal ein Geschenk, wenn die in der Champions League sind. Hm. Wenn du aber mit Leverkusen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du immer Champions League spielst, größer. Weil da mehr zur Verfügung steht. So einfach ist das manchmal.
Aber ist das nicht ein fantasieloser Griff? Also genauso wie fantasielos die Transfers von Dortmund im letzten Sommer waren?
Ja. Aber Leverkusen ist sehr attraktiv geworden für Trainer. Alonso hat da schon eine Qualität reingebracht. Die spielen zeitweise den schönsten Fußball der Bundesliga. Hm. Also meistens, ehrlich gesagt. Also ich habe, glaube ich, Leverkusen selten so oft geschaut wie in den vergangenen anderthalb Jahren, weil es einfach spektakulär ist, wie die spielen. Hm. Du bist plötzlich auf großer Bühne. Du hast einen Verein, der sehr gut aufgestellt ist und endlich das Leistungsprinzip oder den Erfolgshunger, wie auch immer man das bezeichnen will, eingeatmet hat. Ne? Früher hat man ja immer gesagt, man ist in Leverkusen, hat ausgesorgt und so spielen sie auch. Ja? Mhm. Und das ist doch für Trainer, die ganz nach oben wollen, eine super Station.
Ja, also ich denke da gerade an einen Marco Rose, der von Gladbach mal nach Dortmund aus den gleichen Motiven gegangen ist. Und die tun sich da teilweise auch in ihrer Karriereplanung, finde ich, überhaupt keinen Gefallen. Also ich sehe nicht den Mehrwert für Sebastian Hoeneß, von Stuttgart nach Leverkusen zu wechseln. Vor allem auch, weil Stuttgart nicht gerade unpotent ist, was die Mittel angeht.
Genau, aber Stuttgart war auch in den letzten Jahren zweimal in der zweiten Liga. Also drohte auch wegzubrechen und Sebastian Hoeneß ist ja nur deswegen Cheftrainer geworden, weil sein Vorgänger auch mit dem Verein in Schwierigkeiten geraten ist wieder. Ja, das hat er sich dann selbst aufgebaut, klar. Aber er ist ja auch ein ambitionierter Trainer und er weiß, dass er bei einem großen Verein spielt. VfB Stuttgart ist ein großer Verein, ganz tolle Jugendarbeit. Man muss ja nur schauen, auch was die für ein Scouting haben, dass so viele Nationalspieler vom VfB Stuttgart in der Nationalmannschaft dann spielen. Mhm. Ne? Ganz toll. Und trotzdem weiß er natürlich auch, und das wird ihm Papa Dieter Hoeneß dann auch erzählen, dass es Vereine gibt, die noch größer sind. Ne? Der Vater war ja auch beim VfB Stuttgart damals, hat Stuttgart mit Christoph Daum zusammen zum deutschen Meister gemacht und ist später dann aber zur Managerlegende bei Hertha BSC geworden, weil er den Großstadtverein groß gemacht und in die Champions League geführt hat. Also es gibt auch noch was jenseits des VfB Stuttgart. Das wird unser Kolumnist Christian Prechtl nicht hören, weil für den gibt es nur den VfB Stuttgart, im Positiven wie im Negativen. Aber ganz ehrlich, das gehört eben dann auch zu dem Bundesliga-Geschäft dazu, dass es nicht nur einen Verein in der Bundesliga gibt, wo man glücklich werden kann.
Dann machen wir jetzt da mal den Deckel drauf. Und wo du jetzt nochmal über deinen Kolumnisten gesprochen hast, stell nochmal ganz kurz dein Team vor bei Fever Pitch. Das ist ja jeden Tag auch wirklich eine interessante Runde an Menschen. Allen voran Alex Steudel, großer, ich glaube, HSV-Hasser.
Nein, überhaupt nicht. Das ist doch so, was man besonders mag, kritisiert man am liebsten. Ne? Hm. Also ich habe Fever Pitch mal vor 5-6 Jahren gegründet, weil ich festgestellt habe, die Morgenzeitung, die man so früher im Briefkasten hatte, die ist total inaktuell geworden, weil die so früh angedruckt wird, dass da nichts Aktuelles drinsteht, was zum Beispiel am Vorabend gespielt worden ist in der Champions League. Also habe ich den Fußball-Newsletter, als digitale Morgenzeitung gegründet. Also wenn man dann in sein Mailfach guckt, morgens um 6.10 Uhr, dann hat man seine digitale Morgenzeitung, weiß, was los ist im Fußball. Und das ist eine Kollektion von den wichtigsten Artikeln mit Links zu den wichtigsten Artikeln, die in Deutschland so zum Fußball erschienen sind. Und wir garnieren das Ganze mit Analysen und Kommentaren. Ich gebe meinen Senf dazu und eben einige Autoren, die ich dann habe. Und weil ich nicht lustig bin, ich bin nicht witzig, habe ich Alexander Steudel gebeten, dreimal in der Woche eine Kolumne zu machen, weil der ist witzig. Und das ist die Mischung Yin und Yang. Ich komme eher mit dem Verstand um die Ecke und versuche analytisch ranzugehen und er versucht das Ganze humorvoll anzugehen. Und um uns beiden herum haben sich weitere Kolumnisten und Podcaster versammelt. Max Ropers schreibt über den Sport im Norden. Christian Prechtl schreibt über den Stuttgarter Raum. Wir haben Autoren im Westen, die dann über den Ruhrpott dann schreiben. Und wir haben auch noch aus Berlin tatsächlich noch Kolumnisten, den Gerd Thomas, der über den Amateurfußball schreibt, damit auch der Blick von ganz unten, wie unsere Kolumne heißt, dann nicht verloren geht. Und so sind wir inzwischen schon fast ein Dutzend Autoren geworden, die aus Spaß an der Freude Udo Muras über Historie des Fußballs Dinge zusammentragen, dass wir eine unterhaltsame, gleichzeitig aber sehr informative digitale Morgenzeitung werktags um 6.10 Uhr machen. Und jetzt kommt das Schöne, es ist auch noch kostenlos. Ja, man weiß einfach morgens Bescheid, was im Fußball los ist und ist dann für die Arbeitsplatz gut bestückt mit Informationen. Wer den abonnieren will, www.fifapitch.de, dann kann man den einfach abonnieren. Wie gesagt, kostet nichts und wir haben Spaß gemeinsam und ja, und lieben den Fußball, wie er ist.
Und ich weiß
und kritisieren auch, den Fußball, wie er ist. Ne?
Ja, das ist auch gut so. Und ich weiß auch, dass ihr gerne Kaffee trinkt und Pizza isst.
Genau. Ne? Wer uns dann supporten will, dann gibt es tatsächlich dann auch, da bitten wir dann darum, Mensch, gib uns doch wenigstens einmal im Monat einen Kaffee aus und so weiter. Ist keine Pflicht, machen aber viele. Und da kann man auch ein Buch von uns dann umsonst kriegen und so weiter, wer das tut. Also das machen wir dann auch. Ja, aber wir leben dann davon. Aber was tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, die Reichweite ist phänomenal von Feverpitch, weil alles, was wir bei Feverpitch erscheinen lassen, wird auch bei OneFootball gezeigt und da kommen wir schon auf Millionen Reichweite im Monat mit unseren Artikeln und deswegen versuchen wir da schon ein kleines Medienimperium aufzubauen, aber wir sind noch dabei, die erste Säule aufzubauen. Insofern, wer das hier hört und will unbedingt schreiben, kann sich gerne an mich wenden, dann gucken wir mal, ob wir da eine Gemeinsamkeit finden, weil es macht einfach Spaß und wir sind einfach eine Truppe, die sagen, wir bilden uns unsere Meinung, lassen unsere Meinung auch nicht verbieten und äußern sie auch wenn es manchmal dann unbequem wird, die Vereine rufen dann immer bei mir an. Und weil ich ja weiß, wer in dem Verteilerkreis des Newsletters ist, da sind auch ein paar namhafte Manager und Trainer dann dabei, dann übernehme ich dann auch den ganzen Ärger, den es dann gibt.
Und wer sich wundert, warum ist das denn so eine tolle Sprachqualität dieses Mal im Podcast, nicht nur neben mir, sondern auch jetzt bei dir, Pitt, du hast ja ein tolles Headset auf, warum hast du das denn eigentlich überhaupt zu Hause?
Ja, weil ich natürlich auch einen Podcast mache, ja. Du bist ja sehr erfolgreich mit deinem Podcast.
Sehr, sehr, sehr.
Ja, auch schon fast jeden Tag Viva Pitch Podcast, wo wir dann mit Kollegen aus der Medienbranche dann nochmal so die tagesaktuellen Themen diskutieren, so dass es dann halt nicht nur die FIFA Pitch zum Lesen gibt, sondern auch was auf die Ohren, nämlich als Audioformat. Dann kann man gerne auch abonnieren. Also ist ja klar. Gibt es da, wo es deinen Podcast gibt, da gibt es auch FIFA Pitch.
Wir werden das auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja, mit Pitt, vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, ohne in die Glaskugel zu gucken. Worauf freust du dich jetzt zum Ende der Saison, die letzten 12 Spieltage, worauf freust du dich am meisten?
Auf die Aufstiegsfeier des Hamburger SV.
Also hast du doch selber jetzt noch die Glaskugel reingetragen. Ich glaube es erst, wenn sie zum ersten Spieltag in der ersten Bundesliga nächste Saison antreten. Erst dann, glaube ich. So,
damit du einen Grund hast, mit mir nochmal irgendwann ein Thema im Verlauf der Rückrunde zu vertiefen, ja, würde ich jetzt eine These, ne? So funktioniert FIFA, bitte, ich würde eine These sagen. Meine These ist, wenn der HSV irgendwann auf die Idee kommt, Schonlau aus der Abwehr rauszunehmen als Kapitän, dann steigt sofort die Aufstiegschance. Schonlau ist der größte Unsicherheitsfaktor bei den Aufstiegsplänen. Und ich fühle mich bestätigt vom 1:1 in Regensburg. Hm. Aber darüber können wir in einer Gelegenheit
mal reden. Heute haben wir über den großen Sport gesprochen.
Dann können wir über die kleinen Vereine wie den Hamburger SV auch mal reden.
Also nächstes Jahr gibt es ein Derby in Hamburg. Darauf können sich alle freuen.
Ja, St. Pauli bleibt auf jeden Fall in der ersten Liga. Das glaube ich schon.
Wie wohltuend, oder?
Ist doch immer schön, wenn ein typischer Zweitligaverein mal in der ersten Liga Erfolge zeigt, so wie Heidenheim das jetzt auch im zweiten Jahr macht. Du kriegst auch die Schattenseiten mit, wenn du dann so einen Kleindienst verlierst an München-Gladbach, ist der weggekauft worden. Der Beste ging ja dann nach Portugal. Ich finde, das waren die zwei tragenden Säulen der ersten Saison, dass du dann zu kämpfen hast. Ich glaube leider, dass es Kiel und Heidenheim diesmal treffen wird, aber deswegen waren die zwei Jahre, ich liebe Heidenheim. Ja, ich war doch mal bei einem spektakulären Fußballspiel. Heidenheim, seitdem liebe ich Heidenheim. Und außerdem ist der Trainer von Schmidt ja auch jemand, der fußballerisch groß geworden ist auf dem Aachener Tivoli, wo ich quasi fußballerisch groß geworden bin. Aber ich glaube, dass es halt Kiel und Heidenheim treffen wird und Bochum in die Relegation geht. Das ist jetzt meine Prognose. Da hast du jetzt doch wieder Input für die
Nachricht. Na bitte. Ne? Geht so. Also so. Leute, folgt Feverpitch in allen Formaten und gern auch uns, Plattsport. Da, wo ihr uns jetzt hört, könnt ihr uns auch unter Umständen bewerten, abonnieren. Schreibt uns eine E-Mail an kontakt@plattsport.de und sagt mal, wie ihr den Pit findet, ja, und auch wie ihr das Gespräch fand. Und ansonsten gerne auch bei Instagram folgen. Und ich wünsche uns jetzt allen einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche. Viel Fußball steht an. Champions League, dann Bundesliga wird nicht langweilig. Zweite Liga, dritte Liga, war auch ein tolles Wochenende mit vielen, vielen Toren. Also wir lieben den Fußball, oder?
Also sieht's aus.
In diesem Sinne, ciao, danke, ciao. Pit. Bis bald. Und wir hören uns bald alle wieder. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.
Sport. Der Sportpodcast.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen in meiner Garage und mal wieder geht es um Politik und mal wieder geht es um die Bundestagswahl am 23.02. Und heute geht es aber viel wichtiger um ein Projekt, das nennt sich Demokratie braucht eine Stimme und damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Diese Wahl ist so wichtig wie an keine, an die ich mich erinnern kann. Und ich kann mich an viele erinnern, bin alt genug. Und dann solltet ihr noch vernünftig wählen und zwar wählt die Zukunft für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder. Und deren Nachkommen. Auf euch kommt's an. Also Leute, ihr müsst unbedingt wählen gehen.